Radio Osttirol Sonntagscocktail.
So, meine Damen und Herren, es ist wieder kurz nach 12. Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen. Heute am 31. Mai zum Radio Osttirol Sonntagscocktail. Heute mit meinem Gast, mit Hermann Stotter. Lieber Hermann, herzlich willkommen wieder einmal in meiner Sendung. Grüß dich.
Ja, ebenfalls. Grüß Gott.
Ja, meine Damen und Herren, Hermann Stotter war ja schon einmal vor einigen Jahren mein Gast. Wir alle kennen ihn ja als jene Persönlichkeit in Osttirol, der 34 Jahre als Direktor die Geschicke des Nationalparks Hohe Tauern gelenkt und geleitet hat. Ich habe den Hermann heute nochmals in meine Sendung eingeladen, weil sich sein Leben seit einigen Monaten geändert hat. Er hat nämlich die Seite gewechselt und ist in den wohlverdienten Ruhestand übergetreten. Grund genug, um die letzten 3,5 Jahrzehnte nochmals Revue passieren zu lassen. Wie sich die Älteren unter uns erinnern können, war gerade der Beginn der Einrichtung Nationalpark in Osttirol sehr umstritten. Wie sich die Meinung dazu im Laufe der Jahre geändert hat oder beim einen oder anderen vielleicht auch nicht, das werden wir genauso besprechen in dieser Sendung. Und wir werden, denke ich, auch erfahren, wie sehr der Herr Direktor außer Dienst seinen Ruhestand genießt. Vielleicht sieht er ja jetzt unsere schöne Heimat aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wir werden es erfahren, jetzt bis 12 Uhr. Hermann Stotter und ich, Robert Wieser, wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf diese Sendung.
Die Wochen war hart, doch ich hab viel erreicht. Was mir nur gefehlt hat, warst du. Wie gern ich ja fort bin, so lang und so weit. Irgendwann wird's dann für mich höchste Zeit. Dann hab ich nur eins noch im Sinn, das geb ich gern zu. Zu dir. Es regnet doch gleich, geht die Sonne auf in mir. Ich weiß, mir geht's wahnsinnig gut, solange ich uns möchte. Und das ist Homecoming, ein wunderschönes Wort.
Ja, Hermann, dich groß vorzustellen, glaube ich, können wir uns ersparen. Man kennt dich ja in Osttirol und darüber hinaus, aber wir haben ja auch sehr viele Zuhörer aus anderen Bundesländern. wenn ich dich bitten darf, es gibt ja auch eine Zeit vor dem Nationalpark. Erzähl uns bitte mal deinen Werdegang von deiner Kindheit bis zum Tag, wo du dich ja für die Stelle des Nationalparkdirektors beworben hast.
Ja, ich habe eine ganz übliche Ausbildung, Schulausbildung von der Volksschule, Hauptschule in Oberlienz und Lienz, dann vielleicht eine atypische Weiterbildung, schulische Weiterbildung in Niederösterreich, in Horn, in einem humanistischen Gymnasium, wo ich Latein und Griechisch lernen durfte oder musste, bis hin dann Matura in Horn, und dann der weitere Lebensweg war, auf die Uni, auf die BOKU zu gehen, Universität für Bodenkultur, dort Landwirtschaft studieren, im speziellen Tierzucht. Und nachdem ich diese Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich noch die pädagogische Ausbildung in Obersankt Veit abgeschlossen und bin dann mittlerweile, damals als Student oder fertiger Student, schon mit 3 Kindern nach Innsbruck gezogen, um dort den ersten Beruf auszuüben im Amt der Tiroler Landesregierung in der Agrarabteilung.
Ja, das heißt, diese Tätigkeit, die Agrar und so weiter, hat dich schon immer interessiert, oder?
Es war immer mein Wunschziel, etwas im Bereich Agrarischen zu tun, im Speziellen auch im Bereich der Almen. Und so hat sich das auch glücklicherweise ergeben, dass der Nationalpark Thema geworden ist und das sehr viel auch mit Almwirtschaft zu tun gehabt hat und ich in Innsbruck dann auch von der Personalabteilung und von der Abteilung Agrar ausgewählt worden bin, diesen Job in Osttirol zu übernehmen.
Ja, ja. Familie hat schon gesprochen. Wie schaut die aus?
Ja, ich war ein fleißiger Student, habe schon 3 Kinder dort gehabt. Jetzt habe ich 4 Kinder und 5 Enkelkinder, Kinder mittlerweile.
Und ihr wohnt alle nur zu Hause oder sind die Kinder unterwegs schon?
Die Kinder sind alle schon berufstätig, längst berufstätig in Innsbruck und 3 sind in Lienz wohnhaft.
Ja. Und du selber wohnst nach wie vor in Oberlienz, oder?
Ich bin in Oberlienz, im speziellen Oberdrum. Das wird in Oberlienz großgeschrieben, die Ortsteile, ab und da fühlen wir uns sehr wohl.
Wollte gerade sagen, das muss man immer trennen, gell? Oberdrum oder Oberlienz, das ist ein ganz eigenes Thema bei euch, aber das passt auch, nicht?
Ja, es ist unsere Gemeinde, aber auch unsere Ortschaft, Oberdrum.
Ja, ja. Jetzt warst du ein paar Tage auf Urlaub in letzter Zeit, in dieser Woche. Wo warst du?
Ich war am Gardasee mit Enkelkindern.
Ah ja, und schön wahrscheinlich.
Es war sehr schön, sehr warm auch und habe es auch genießen können. Ja.
Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann reden wir mal über deinen Antritt des Jobs.
Es gibt da so ein Platzerl, da zieh's mich heut noch hin. Dort kam uns schon als Kinder manch Blödsinn in den Sinn. Der Platz, von dem ich rede, ist hier in meiner Welt. Würd gern die Zeit zurückdrehen, weil's mir heut noch gut gefällt. Dort beim blauen See, da wo wir uns als Kinder trafen, wo wir die Steine ins Wasser warfen, dort möcht ich die gerne wiedersehen. Dort beim blauen See, da wo wir zwei zusammen spielten, da wo wir uns auf Donner hielten, dort wär ich heut noch gern mit dir. Der Job, er zog die fort, weit in die große Stadt. Du gingst da ganz allein, weil's da mehr zu bieten hat. Doch oft am Telefon, da schwärm ich dir was vor. Von unserem blauen See, wo ich mein Herz an die verlor. Dort beim blauen See, da wo wir uns als Kinder trafen, wo wir die Steine ins Wasser warfen, dort möcht ich die gerne wiedersehen. Dort beim blauen See, da wo wir zwei zusammen spielten, da wo wir uns auf Donner hielten, dort wär ich heut noch gern mit dir. Blauen See, da wo wir uns als Kinder
Ja, Hermann, was das Land Tirol betrifft, hast du ja, wie schon erwähnt, 1990 in der Agrarabteilung gearbeitet. 1991 wurdest du mit dem Nationalpark Hagenden betraut und seit 1992 ist ja bekanntlich Tirol Teil des Nationalparks Hohe Tauern, wobei der Tiroler Anteil ja bekanntlich ausschließlich in Osttirol liegt. Nicht? Wie war denn das damals, wenn du dich so zurückerinnerst? War die Stelle ausgeschrieben? Aber du hast eh schon angesprochen, aufgrund deiner Voraussetzungen, glaube ich, hat das von Haus aus für dich gepasst. Oder wurdest du einfach ausgewählt? Ne?
Ich wurde eigentlich ausgewählt in Innsbruck, weil man eine Person oder einen Mitarbeiter des Landes gesucht hat, der Osttiroler Wurzeln hat, bäuerlicher Herkunft ist, das heißt auch die Sprache der Bauern versteht und mit ihnen auch verhandeln kann. Und es hat sich halt ergeben, dass ich diesen Job angenommen habe.
Mhm. Es war ja gerade am Anfang sehr viel Gegenwind aus der Bevölkerung, speziell aus Matrei. Was war für dich das Reizvolle, diesen Job doch anzunehmen, mit dem Wissen, dass man sich wahrscheinlich in Zukunft sehr viele Feinde schaffen könnte, speziell unter den Bauern, unter den Jägern und so weiter?
Ja, ich habe immer ein gewisses, wie soll ich sagen, Ehrgeiz gefunden, etwas Neues zu tun. Und vielleicht war ich damals auch zu blauäugig, was die Sache betroffen hat, den Nationalpark zu gründen, weil es doch sehr große Gegnerschaft gegeben hat. Aber es war eine Herausforderung und diese Herausforderung habe ich angenommen und ich bin auch dankbar dafür, dass es dort diese Gegner gegeben hat, weil man auch anhand deren Argumente sich überlegen musste, wie kann man diese Argumente entkräftigen, welche Strategien muss man entwickeln, um einfach auch mit diesen sogenannten Gegnern umzugehen und diese vielleicht dann kurz- oder langfristig überzeugen zu können, dass der Nationalpark doch eine große Chance für die Region sein kann.
Ja, und wie ich schon angesprochen habe, das waren hauptsächlich natürlich Grundbesitzer, Bauern, Jäger und so weiter, oder?
Es waren im Wesentlichen Grundbesitzer, aber natürlich auch Bürgermeister in einzelnen Großgemeinden. Mhm. Es hat Touristiker gegeben, die auch nicht die Chance erkannt haben, dass hier für Osttirol das ein richtiger Weg sein kann. Ja, es hat einen Mix gegeben an verschiedenen Interessensgruppen. Aber es hat auch natürlich auch Befürworter gegeben. Das darf man nicht, nicht kleinreden. Es hat gute und ehrwürdige Leute gegeben, die sozusagen den Nationalpark hoch leben wollten und auch haben wollten. Und die sind sehr stark auch zu unserer Idee und zu unserer Arbeit gestanden und haben uns entsprechend auch in der Bevölkerung befürwortet bzw. das Thema hochgehalten.
Ja, man muss vielleicht die Leute, die dagegen waren, auch verstehen, weil sie haben ja vielleicht am Anfang gar nicht gewusst, was auf sie zukommt, nicht? Weil das hätte ja so sein können, dass ich von meinen Tag auf den anderen für sie einiges ändert und du hast die müssen dann vielleicht aufklären, dass es vielleicht ganz anders ist, nicht?
Ja, es hat damals schon auch politische Strategien gegeben, dass man gesagt hat, man will die Bevölkerung in allen Entscheidungen für die Gründung oder zur Gründung des Nationalparks einbinden. Es hat eine Gesetzwerdung gegeben, wo die gesamte Bevölkerung eingebunden worden ist, Stellungnahmen abzugeben. Die waren relativ wenig dann letztendlich, aber sie haben die Möglichkeit gehabt, zu einzelnen Punkten ihre Position abzugeben. Dasselbe war dann auch beim Anhörungsverfahren, wo es um die Abgrenzung des Schutzgebietes gegangen ist, um die Abgrenzung zwischen Kern- und Außenzone. Mhm. Und jeden Grundbesitzer hat die Möglichkeit gehabt, seine Flächen sozusagen einzubringen oder sich dagegen auszusprechen, mit entsprechenden Folgewirkungen, wenn jemand dagegen war.
Ja. Wer hat denn eigentlich den Nationalpark eingeführt? Wer ist das? Ist das der Bund? Ist das das Land? Wer macht das?
Es ist ein Landesgesetz, Tiroler Nationalparkgesetz, ähnlich wie das Tiroler Naturschutzgesetz, wobei auch der Bund entsprechend Mitspracherecht hat. Aber das ist erst in weiterer Folge in 1993 mit einer 15a, einer Art Staatsvertrag zwischen dem Bund und dem Land Tirol, gemeinsam mit Kärnten und Salzburg, dort sozusagen die Rolle des Bundes definiert worden.
Sind die drei Länder jetzt für den Nationalpark Hohe Tauern, sind die alle zugleich gegründet worden oder waren die anderen vorher?
Na, die Gründung war natürlich sehr unterschiedlich. Es hat in Kärnten begonnen 1993. 1983.
Ja.
dann 1984 bereits in Salzburg und in Tirol hat es einen längeren Diskussionsprozess gegeben, weil es ja auch ein Abwägen war zwischen Ökonomie und Ökologie, zwischen Großkraftwerk und dem Schutzgebiet.
Okay, gut, machen wir eine kurze Pause und dann reden wir natürlich wieder weiter.
Wie jedes Jahr auf Urlaub in Tirol. Der Abschied fällt ihr schwer, ah, jetzt wie jedes Mal. Ein letzter Blick zurück, alles rundherum verstehen. Beim Auseinandergehen, so geh ihr mit Gefühl. Vergiss die Berge nicht, mach's gut bis nächstes Jahr. Die Zeit geht schnell vorbei und dann bist du wieder da. Vergiss die Berge nicht und schau in dein Herz hinein. Denn da wird immer zu ein Bild für unser Land sein. Ein Jahr war schnell vorbei, dann war sie wieder zurück. Der Anblick unserer Berg war für sie das größte Glück. Denn auch schon ihre Eltern waren früher jedes Jahr in unserem kleinen Land, weil's für sie dies Feste war. Vergiss die Berge nicht, mach's gut bis nächstes Jahr. Die Zeit geht schnell vorbei und dann bist du wieder da. Vergiss die Berge nicht und schau in dein Herz hinein. Denn da wird immer zu ein Bild für unser Land sein. Die Zeit geht schnell vorbei und dann bist du wieder da. Vergiss die Berge nicht und schau in dein Herz hinein. Denn da wird immer zu ein Bild von unserem Land sein. Denn da wird immer zu ein Bild von unserem
Land sein. Hermann, nimm uns jetzt bitte einmal mit auf die Reise. Wie waren denn die ersten Wochen, Monate oder sagen wir mal die ersten 5 Jahre? Erzähl uns ein bisschen, was dort deine Aufgabe war grundsätzlich.
Ja, der Nationalpark Hohe Tauern ist ja nicht allein eine Verwaltungseinheit, sondern hat ja auch Entscheidungsgremien, die dort 1990, 91 schon implementiert worden sind. Das Nationalparkkuratorium als reines Entscheidungsgremium, als oberstes Entscheidungsgremium und natürlich auch einen Beirat, den Nationalparkbeirat, wo sehr viele Interessensgruppierungen ihren Sitz auch bis heute haben. Und da war es einfach notwendig, zu diesen Personen entsprechendes Vertrauen aufzubauen, dass die Verwaltung ja entsprechend den gesetzlichen Grundlagen, entsprechend den Förderungsmodalitäten im Sinne der entsprechenden Gremien arbeitet. Und das war nicht eine Arbeit oder eine Aufgabe, die vom ersten Tag an schon funktioniert hat. Das hat Monate und vielleicht auch 2-3 Jahre gedauert, bis dieses gegenseitige Vertrauen entstanden ist.
Ja, ja. Jetzt haben wir schon vorhin angesprochen, Kärnten und Salzburg war ja schon vor Tirol. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit den Kollegen? Hat es auch in Kärnten und in Salzburg Widerstände gegeben, so wie bei uns, oder war das anders bei denen?
Es hat in allen drei Bundesländern entsprechende Widerstände gegeben. Es hat ja auch entsprechende Gremien gegeben, wie die Grundbesitzer Interessensgemeinschaft in Osttirol, die für die Grundbesitzer die Interessen wahrgenommen hat. Es hat aber auch in Kärnten und Salzburg eine ähnliche Gemeinschaft gegeben, die, muss man schon sagen, ehrwürdig einfach die Interessen wahrgenommen haben. Ja. Das muss man ihnen auch zugestehen, das ist auch deren Aufgabe. Aber es hat natürlich aufgrund der Abgrenzungen zwischen Kern- und Außenzonen doch Reibungen gegeben in unterschiedlicher Dimension von Kärnten, Salzburg und Tirol. Da haben wir vielleicht als jenes Bundesland, das als letztes sozusagen diese Abgrenzung vorgenommen hat, den großen Vorteil gehabt, dass wir schon auf die Erfahrungen der anderen Bundesländer aufbauen haben können.
Ja, klar. Ja. Wir hatten bestimmt, welches Gebiet zum Nationalpark gehört und welches nicht. Es gibt ja alles mehr oder weniger rund um den Großglockner bei uns, rund um den Großvenediger, kann man sagen, nicht bis hinter in die Riesa-Ferner-Gruppe. Und da gibt es ja Kern- und der Außenzone. Wer hat das bestimmt, wo die Grenzen gezogen werden? Warst das du oder waren das andere?
Es war eine planliche Grundlage, die ursprünglich von der Nationalparkkommission sozusagen vorgelegt worden ist, die von uns erweitert worden ist und dann im Zuge des Anhörungsverfahrens mit jedem Grundbesitzer diskutiert worden ist. Und meine Aufgabe war es, sozusagen entsprechend den Zielsetzungen der einzelnen Zonen, wie die Kernzone, wo eine völlige Naturbelassenheit Ziel war, dort möglichst nicht unbedingt hätte Nutzungen drin zu haben im Sinne der Almwirtschaft. Und da haben wir halt versucht, eine vernünftige Abgrenzung zu finden. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen, weil wir bis heute eigentlich an diesen Grenzen nie rütteln haben müssen, weil sie, glaube ich, im Sinne der gesetzlichen Grundlagen recht gut sozusagen definiert worden sind.
Ja, ja. Wie ist man dann da mit den Grundbesitzern umgegangen? Wurden die für die nackten Tatsachen gestellt oder hat man den Konsens gesucht, für beide Seiten die richtige Lösung zu finden?
Das war sicherlich die Vorgangsweise, dass wir versucht haben, einen Konsens zu finden. Wir haben jeden Grundbesitzer die Möglichkeit offen gelassen, seine Flächen auch nicht einzubringen, sofern sie nicht als sogenannte Enklaven mitten im Schutzgebiet waren. Aber es waren wirklich nur ganz wenig. Wir haben aber auch dann viele Grundbesitzer oder Flächen von Grundbesitzern, vor allem im Viergental, herausgenommen, um hier nicht sozusagen Zwangsbeglückung zu machen. Mhm. Das war auch die Zielsetzung dazu, aber es hat ganz klar auch die Botschaft, die politische Botschaft gegeben, dass man nicht umgekehrt die Flächen herausnehmen kann und gleichzeitig auch die Förderungsmittel wiederum in Anspruch nehmen, die sozusagen als Gegenargument zum freiwilligen Beitritt zum Nationalpark auf den Tisch gelegt worden sind.
Ja, ja. Ja, was hat man denn den sogenannten Skeptikern dann angeboten? Waren es immer finanzielle Zuschüsse oder hat man da auch, was weiß ich, Wege gebaut für sie oder Seilbahnen unterstützt oder wie war das?
Also sofern die Flächen im Schutzgebiet waren, hat man natürlich in Form der Förderungsrichtlinie verschiedenste Maßnahmen versucht unterzubringen, jetzt für die Almwirtschaft. Wir haben in den ersten Jahren ja vom Wegebau bis hin zum Hüttensanierungen, bis hin zu den typischen, die bis heute geltenden Alpungsprämien und Mähprämien als Angebot auf den Tisch gelegt, um ihnen zu erklären, mit diesen Förderungsmaßnahmen, die bis heute im Wesentlichen noch Gültigkeit haben, ist ein besserer Weg zu finden für die Almwirtschaft, für eine nachhaltige Almbewirtschaftung, als wenn die Flächen außerhalb des Schutzgebietes sind und eben diese Förderungsmaßnahmen nicht greifen können.
Alles klar. Gut, machen wir eine kurze Pause.
Wer unser Landl nur vom Hirnsorgen kennt, der hat nie in Himmel eingeschaut. Und der wird nie verstehen, wie unsere Herzen sich drum erfreuen.
Wenn wir am Glockner Thron stehen, unser Landl blühen sehen, da denk ma immer in dem Land, dem mir gern alt. Das ist unsere Heimat und wir gehören dazu. Wir sind stolz auf das Osttirol, ja, da fühlen wir uns wohl. Wir lieben unsere Heimat schon als kleines Kind. Wir spüren, wie das Osttirol seinen Arm um uns schlingt.
Wenn ihr ein Jodler von der Sennen habt gehört, weiß nicht, wie schön das Echo klingt. Wenn ihr begreift, warum das Herz mit Liebe hängt, der weiß nicht, was Heimatreuer heißt.
Wenn wir die Wälder rauschen hören, ist uns alles so vertraut. Drum haben wir in Osttirol unser Heißerl baut. Das ist unsere Heimat und wir gehören dazu. Wir sind stolz auf das Osttirol, ja, da fühlen wir uns wohl. Wir lieben unsere Heimat schon als kleines Kind. Wir spüren, wie das Osttirol seinen Arm um uns schlingt. Das ist unsere Heimat und wir gehören dazu. Wir sind stolz auf das Osttirol, ja, da fühlen wir uns wohl. Wir lieben unsere Heimat schon als kleines Kind. Wir spüren, wie das Osttirol seinen Arm um uns schlingt. Ja, wir spüren, wie das Osttirol seinen Arm um uns schlingt.
Hermann, das Nationalparkhaus und die Verwaltung, was den Tiroler Teil betrifft, steht ja bekanntlich in Matrei am Kirchplatz. War das schon immer so oder habt ihr vorher woanders die Büroarbeiten gemacht?
Ja, das Besondere sozusagen am ersten Sitz der Nationalparkverwaltung war ja, dass wir in die Räumlichkeiten der ehemaligen Kraftwerksgesellschaft, die das Großkraftwerk geplant hat, eingezogen sind.
Also.
Hat es sozusagen auch von alten Kämpfern zum Nationalpark sogar die Aussage gegeben, dass sie diese Räumlichkeiten nie betreten werden, obwohl sie dort sozusagen als Mitglied in einem Gremium vertreten waren. Aber es hat sich alles dann gefunden. Es war halt diese Räumlichkeiten im Rathaus vom Matrei, im Erdgeschoss. Und nach einigen Jahren ist es gelungen, auch die alte Schule am Kirchplatz zu erwerben vom Land Tirol und auszubauen, umzubauen. Und ist ja ein schönes Verwaltungsgebäude geworden.
Ja, ist ein schönes Verwaltungsgebäude, wie du gerade gesagt hast. Aber das Nationalparkhaus im Mittersiedl, das hat schon nochmal eine andere Dimension. Hast du nicht einmal gewünscht, so eins auch zu haben in Osttirol?
Ja, es war immer ein Ziel, eine Art Nationalparkzentrum auch in Osttirol zu errichten. Es war vielleicht auch ein bisschen eine unkoordinierte Vorgangsweise auch in Salzburg, dass man nicht jetzt an räumlich sozusagen definiert hat, wo sollten solche Zentren wirklich Platz finden. Es hat dann im Mittersiedl letztendlich dieses neue große Zentrum gegeben und 30, 40 Kilometer weiter ein neues Zentrum auch in Osttirol zu bauen. Ich glaube, das wäre nicht sonderlich sinnvoll gewesen und
klar,
man hat es auch nicht weiter verfolgt.
Personell wird man wahrscheinlich am Anfang auch weniger gehabt haben wie heute, oder wie viele Leute sind da beschäftigt in der Neuzeit?
Wir haben eigentlich mit 6 Leuten nach den ersten 1-2 Jahren begonnen und haben das ganze Gebäude sozusagen Gebäude im Nationalpark ausgebaut auf rund jetzt im Schnitt 25 ständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ja zusätzlich dann im Sommer noch mit Praktikanten und Volontären und Hilfskräften bis hin zu Zivildienern.
Okay, ja. Und im Sommer wahrscheinlich mehr wie im Winter, klarerweise, nicht?
Klar, im Sommer waren einfach mehr, vor allem zusätzliche Arbeitskräfte die bei uns bei der Arbeit unterstützt haben.
Ja. Ja, man sieht ja auch immer wieder die Ranger, wie sie dann mit Kindern unterwegs sind im Nationalpark. Das Haus des Wassers in St. Jakob ist ja auch später dann entstanden. Und da sind auch immer wieder, was ich so mitkriege, Schülergruppen aus ganz Österreich und aus Südtirol eine ganze Woche da, um alles rund um das Wasser zu lernen. Das ist schon auch eine tolle Einrichtung, nicht?
Ja, wir haben ja die Wasserschule gegründet, als mobile Wasserschule, und aufbauend auf dieser Idee habe ich dann in St. Jakob versucht, einen Platz zu finden, ein bisschen abseits der Ortschaft, um Kindern, Jugendlichen dort die Möglichkeit zu bieten, zum Thema Wasser sich allumfänglich zu informieren und zu schulen. Die Idee der Wasserschule ist, also hat dann sozusagen einen fixen Sitz bekommen mit dem Haus des Wassers, und wir haben Schüler und Schülerinnen von Südtirol, Österreich bis Bayern, die jährlich zu uns kommen und sozusagen diese Kurse besuchen.
Mhm. Wie würdest du in kurzen Worten uns erklären, was ist der Unterschied zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und den anderen 5 Nationalparks in Österreich? Wahrscheinlich absolut einmal die Höhe, nicht?
Ja, wir sind ein Hochgebirgsnationalpark natürlich, mit den höchsten Bergen Österreichs. Aber inhaltlich ist der große Unterschied zum einen, dass wir fast ausschließlich auf Privatbesitz diesen Nationalpark gegründet haben. In Salzburg Bundesforst ist letztendlich auch privat bewirtschaftet. Und dass der Nationalpark Hohe Tauern zum Unterschied von vielen anderen österreichischen und europäischen und weltweiten Nationalparken sich in zwei Zonen unterteilt, in die sogenannte Naturzone, den Kern des Nationalparks, die Kernzone und die Außenzone, wo die Almwirtschaft noch stattfindet und auch entsprechend gefördert wird. Das ist der wesentliche Unterschied, dass wir zwischen dieser Naturzone auch eine Art Bufferzone eingerichtet haben, gegen Bufferzone zum Lebensraum, wo die Menschen arbeiten und tätig sind, und sozusagen diese Bufferwirkung die ist ja auch sehr wichtig sozusagen für die Naturzone, damit dort diese freie natürliche Entwicklung auch gegeben sein kann.
Ja, gut, das ist wieder eine kurze Pause, und dann reden wir mal auch noch einmal die Kernzonen und die Außenzonen an.
Ja, ich brauch meine Berg und mein Heimat, oft droben, wo mein Vater hat gewohnt. Nur da droben, da möchte ich leben, weil hier oben das Leben sich lohnt. Und hol ich am Abend die Herde herein und bring sie zu uns in den Stall. Ja, dann hör ich die Glocke vom Kirchlein herauf und schick einen Jodler zu da. Jo, ich brauch meine Bergung, mein Heimat, hoch droben, wo mein Vater hat gewohnt. Nur da droben, da möchte ich leben, weil hier oben das Leben sich lohnt. Und ist dann im Hause die Arbeit vollbracht, steig ich schnell hinauf zu mein Schatz. Ihr Häuser steht oben im Wald mittendrin. Für mich ist es der allerliebste Platz.
Wenn ich dann sehe, wie in der Früh über den Berg die Sonne aufgeht, die Menschen drunten im Tal zur Arbeit gehen, dann danke ich den Herrgott ganz sakrisch, dass ich in die Berge geboren bin, denn nirgendwo anders könnt ich leben. Möcht ich bleiben oder will ich hin?
Ja, ich brauch meine Berg und mein Heimat. Hoch droben, wo mein Vater hat gewohnt. Nur da droben, da möchte ich leben. Weil hier oben das Leben sich lohnt.
Hermann, ich möchte noch einmal auf etwas zurückkommen, was mir auch sehr wichtig ist. Wir haben schon angesprochen, es gibt eine Kernzone und eine Außenzone. Was darf man tun? Besser gesagt, wo bin ich eingeschränkt und darf etwas nicht tun? Zum Beispiel mit einem Auto hinfahren, Hubschrauberlandungen und so weiter. Ich spreche das auch deshalb an. Es gibt ja sehr viele Fernsehaufzeichnungen, wo unsere Gäste die Schönheit des Nationalparks sehen. Jetzt, wenn ich aber da nicht reinfahren darf, um das zu filmen oder so, habe ich oft einmal ein Problem als Filmgesellschaft, sage ich. Was sagst du denen?
Zum einen die Unterschiede zwischen Kern- und Außenzone. Die Kernzone ist jene Zone, wo eine möglichst natürliche Entwicklung gegeben sein soll, wo sich die Tier- und Pflanzenwelt frei entwickeln soll und möglichst wenig Nutzung stattfinden soll. Nutzung im Sinne von Almwirtschaft haben wir fast gar keine mehr. Wir haben ein paar Prozent noch Schafweide und ein paar einzelne Rinder, die noch in die Kernzone hineinwandern. Und sonst ist eigentlich keine Nutzung mehr und ein Teil noch davon in der Kernzone. Aber auch aufgrund von Verträgen nur mal ganz wenig ist die jagdliche Nutzung, die wir durch verschiedene Verträge geregelt haben und wo sozusagen dann der Natur der Vorrang gegeben worden ist. Die Außenzone ist jene Zone, wo die Almwirtschaft stattfindet, wo im Wesentlichen der Mensch tätig ist, wo die landschaftsarchitektonischen Einheiten sind, von den Almhütten, von den Wegkreuzen bis hin zu den verschiedenen Steinmauern und so weiter, wo man die Arbeit des Menschen sieht. Und diese Almwirtschaft oder Almbewirtschaft wird auch entsprechend im Nationalpark hochgehalten und auch gefördert. Mhm. Was natürlich ist der Nationalpark aber frei begehbar, für jedermann frei begehbar. Es ist ein wesentliches Ziel, dass man sich am Nationalpark bauen soll. Das heißt aber auch im Wesentlichen durch die Begehung des Nationalparks. Es gibt Zugänge, Taxizubringer für Leute, die halt lieber mit Taxi hineinfahren. In einzelnen Großtäler gibt es die, sind eingerichtet worden. Es gibt für Personen mit Gehbehinderung auch Möglichkeiten, haben auch derzeit eingerichtet oder ist noch in weiterem Ausbau mit den Elektroscootern und Zuggeräten für jene Leute. Und natürlich gibt es Einschränkungen im Nationalpark, sonst wird er sich von nichts abheben. Einschränkungen im Sinne des Kfz-Verkehrs, der ist nur den Grundbesitzern und denjenigen, die halt wirklich ein Interesse haben, im Nationalpark etwas zu tun, ob das die Schutzhütten sind oder die Belieferungen und so weiter. Also es ist reduziert und natürlich die Verwendung von Hubschraubern oder Flugzeugen ist auch im Nationalpark stark geregelt.
Ja.
Hubschrauberverwendung für Hüttenversorgung natürlich, für die Fliegerei sozusagen, für Fernsehaufnahmen nur mal mit Einschränkungen und auch kaum mehr genutzt, seit es die Möglichkeit von Drohnenfliegen wird die billigere sozusagen Variante hergenommen. Aber natürlich Einschränkungen, was wirtschaftliche Interessen betrifft. Wirtschaftliche Interessen der Filmwirtschaft, das heißt Spielfilm und so weiter, sind kaum möglich, weil dort der Kfz-Verkehr nicht möglich ist, die Befliegung nicht möglich ist. Und wenn wirtschaftliche Interessen sozusagen im Vordergrund stehen, gibt das Gesetz einfach das her, dass es verboten ist.
Ist klar, es hat sich auch vieles verändert im Laufe der Jahre. Ein Slogan des Nationalparks Hohe Tauern lautet ja, auf dich sind wir stolz. Auf was warst du persönlich stolz in deiner Tätigkeit oder in der Zeit deiner Tätigkeit?
In meiner Zeit der Tätigkeit, das sind immerhin 35 Jahre, bin ich vielleicht auf etwas stolz, dass ich sozusagen von Beginn an ein Haus bauen habe können. Ein Haus mit einer Grundmauer, mit einem guten Fundament, mit Mauern, Stockwerken bis hin zum Dach sozusagen, und dieses Haus dann auch mit Leben erfüllen habe können durch verschiedenste Projekte im Bildungsbereich, im Öffentlichkeitsbereich, im Forschungsbereich, im Artenschutzbereich. Aber besonders stolz neben diesem Gesamtgebäude Nationalpark Hohe Tauern bin ich auch auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sozusagen über Jahre und Jahrzehnte mittlerweile sozusagen dem Nationalpark unterstützen mit ihrer Arbeit. Die Rangerinnen und Ranger waren natürlich alle Sachbearbeiter, die im Nationalparkhaus tätig sind. Das ist sozusagen auch das Fundament für den Nationalpark Hohe Tauern und das langfristige Fundament und Kapital des Nationalparks Hohe Tauern. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für den Nationalpark entsprechend einsetzen und ihre Arbeitskraft einfach tagtäglich dort einbringen.
Ja, ja. Ich habe noch was, was ich da sagen möchte in dem Zusammenhang, und ich bitte dann um eine kurze Antwort. Ich glaube, stolz sein kannst du auch auf die Verabschiedung in Innsbruck am 26. Jänner dieses Jahres bei einem gemeinsamen Essen mit deiner Familie und mit sage und schreibe allen 8 Landesrätinnen, die während deiner Tätigkeit als Naturschutzlandesrat bzw. Rätin zuständig waren. Der Ferdinand Eberle zum Beispiel, die Eva Hosp, die Christa Gangl, der Hannes Gschwenter, der Thomas Rupp, der inzwischen verstorbene Fritz Astl, Ingrid Philippe und der René Zumtobel. Sie alle waren anwesend. Das zeigt doch eine gewaltige Wertschätzung dir gegenüber. Ich glaube, das war sicher ein großes Highlight in deinem beruflichen Leben, nicht?
Ja, es war sicherlich gerade zum Abschluss ein Highlight einfach und eine Wertschätzung auch der Politik mir gegenüber und auch vielleicht auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit über die 3,5 Jahrzehnte. Es ist nicht selbstverständlich, dass Landesräte und Landesrätinnen, die vielleicht schon 15, 20, 30 Jahren nicht mehr mit dem Thema konfrontiert sind, sich doch einfinden und auch die Arbeit schätzen, die geleistet worden ist. Und ja, das kann diese Wertschätzung eigentlich nur an meinem ganzen Team weitergeben.
Das denke ich mir, ja. Gut, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann haben wir noch einen Einstieg.
Die Sterne berührt und die Bergluft im Herzen kann spüren, wo die Freiheit unendlich weit, wo sie stillsteht die ewige Zeit, wo der Adler durch die Lüfte schwebt und ganz oben das Gipfelkreuz steht. Da blühen keine Rosen im Mai, aber das schönste Edelweiß. Da bin ich glücklich, da bin ich daheim. Genießt das Leben nur für mich allein und küsst mich dann der letzte Sonnenstrahl. Wo die Bergblumen im Morgen da blühen und die Nebel vorüberziehen. Diese Welt ist so einmalig schön, jetzt werdet ihr mich verstehen. Wenn man alles um sich vergisst, dann bist du im Paradies. Da bin ich glücklich, da bin ich daheim. Genießt das Leben nur für mich.
Hermann, jetzt beenden wir mal dein berufliches Leben. Du bist ja seit einigen Monaten in den Ruhestand übergetreten. Als Beamter geht man ja nicht in Pension, sondern in den Ruhestand. Wie geht's da denn dabei?
Ja, eigentlich überraschend gut, weil ich schon nicht nur des Öfteren, sondern sehr oft dazu befragt worden bin. Ich habe mir zum Aufgabe gemacht, einmal die ersten Wochen und Monate einfach den Kopf frei zu bekommen. Wenn man so lange in einem Bereich tätig war, dann hat man von in der Früh, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, immer den Kopf voll von, ja, auch von Problemen, die Arbeit hergibt, auch vor allem diese Verantwortung, was man dem Personal gegenüber hat. Ist auch nicht immer ganz einfach. Mhm. Und diesen Kopf einmal frei zu bringen, das war meine erste Aufgabe und das ist mir sehr gut gelungen. Also ich habe ganz wenig jetzt an den Nationalpark an sich gedacht und denken wollen. Und einfach einmal jetzt das denken können, was sonst immer zu kurz gekommen ist. Einfach mit Freunden irgendwie zu Haargasten sozusagen auszugehen, in die Stadt zu gehen. Ja, jetzt mehr Zeit auch für die Jagd zu haben. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Und ich habe auch viele so Kurzurlaube, glaube ich, mal gebucht, damit ich einmal sozusagen wegkommen und das schön langsam jetzt genießen kann, was vielleicht doch im Berufsleben zu kurz gekommen ist, vor allem was sozusagen die Reisen betroffen
hat. Ja, wunderbar. Ich habe ja auch gehört, dass du dich im Fitnesscenter, im Dolomitencenter angemeldet hast. Stimmt das?
Ja, es ist einfach eine Notwendigkeit, weil sozusagen man doch mit einem gewissen Alter auch nicht nur in die Höhe mehr wächst, sondern auch ein bisschen in die Tiefe schon wächst. Und um dem ein bisschen Einhalt zu gebeten, habe ich gedacht, gehe ich doch besser mal ein bisschen ins Fitnesscenter wieder.
Du sprichst mit dem Richtigen, ja. Gut, ich darf mich recht herzlich bedanken. Ich darf dir alles Gute wünschen und ich freue mich, dass du da warst, dass du heute mein Gast warst und ich darf mich auch bedanken für die jahrelange sehr gute und ich denke auch für beide Seiten sehr wertvolle Zusammenarbeit zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und Radio Osttirol. Das hat ja auch immer sehr gut funktioniert. Hermann, viel Freude, was immer du unternehmen wirst, viel Gesundheit weiterhin und vergelt's Gott für das alles, was du für unsere schöne Heimat Osttirol getan hast. Danke dir.
Ja, ebenfalls vielen Dank und alles Gute auch dem Radio Osttirol.
Das war unser heutiger Sonntagscocktail, den Sie natürlich wie alle Sendungen am Dienstagabend um 20 Uhr nachhören können. Am kommenden Sonntag gibt es die nächste Ausgabe unserer Sendung. Dann zu Gast ist Stefan Obkircher aus Wien mit Osttiroler Wurzeln. Alle, die gern guten Osttiroler Schnaps trinken, kennen wahrscheinlich auch die Familie Obkircher Fulgo Pinta in Virgen. Da gibt es ja ganz tolle Edelbrände, die weit über die Grenzen hinaus bekannt sind und schon sehr viele Preise gewonnen haben. Stefan Obkircher ist der Sohn von der Elke Obkircher und er betreibt in Wien im 7. Bezirk ein Geschäft, wo er Osttiroler Spezialitäten wie eben die Schnäpse, aber auch kulinarische Köstlichkeiten verkauft. Mit ihm werde ich dann reden, wie gut die Wiener den Osttiroler Prägler kennen und wie gut Speck, Hauswürstel und Schlipfkrapfen aus Osttirol in der Bundeshauptstadt ankommen. Dies alles gibt's dann am kommenden Sonntag um die gleiche Zeit hier auf Radio Osttirol. Und jetzt geht's bei uns weiter mit einer Stunde Country-Musik und ab 14 Uhr gibt's wieder das Radio Osttirol Wunschkonzert, heute moderiert vom Kollegen Martin Ecker. Die Vanessa sitzt am Telefon und nimmt ihren Anruf gerne entgegen. Wir hören uns wieder am Donnerstag, am Fronleichnamstag beim Frühschoppen. Bis dahin sagt Robert Wieser, Pfiatenk und Servus.
Wo mein Elternhaus schon immer steht und das Mühlrad sich am Bach noch immer dreht, kenn ich jeden Pfad und jeden Baum, find mein Weg im Traum. Wo man Kirsti sagt und sich noch kennt und die jeder beim Namen nennt, wo ein Fremde sofort heimisch sind, ja, da bin ich daheim. Dies ist mein Heimat, es liegt nach Land und grünen Wiesen, vor mir stolz die grauen Riesen, ich spür die Heimat ist ein festes Band. Und eins weiß ich heut ganz gewiss, wo mein Heimat ist. Wälder, Berge und tiefe Seen, ihr gehört zu meinem Leben. Da möcht ich für immer bleiben, so muss Heimat sein. Wir stoppen.